Wir haben da für ein Alleinstellungsmerkmal gesorgt, was tatsächlich für mediales Interesse gesorgt hat. Ja, wir sind mit der erste Caritas-Verband, der in die Insolvenz gegangen ist, Ende letzten Jahres, ganz offiziell im Dezember 23.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Mareike Lattwein eingeladen. Sie ist Abteilungsleiterin für die Altenhilfe bei der Caritas Breisgau Hochschwarzwald. Und ja, Mareike, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Christoph.
Wir haben heute auf jeden Fall ein bisschen was vor uns, denn es gibt eine kleine Besonderheit bei euch, aber auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Bevor wir damit loslegen, Mareike, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was machst du aktuell und was hast du vorher gemacht?
Ja, genau. Ja, ich bin Mareike Lattwein. Ich bin Abteilungsleitung, wie schon gesagt, im Caritas Landkreis Verband Breisgau Hochschwarzwald. Und ich bin zuständig für die Altenhilfe dort. Wir haben 5 stationäre Einrichtungen, genau. Und ursprünglich bin ich gelernte Krankenschwester, habe dann Gesundheitsökonomie studiert. Das heißt, ich komme tatsächlich vom Bett. Und genau, und bin jetzt doch noch sehr viel operativ tätig, aber im Schwerpunkt eben als Schnittstelle zum Vorstand.
Der Caritasverband Breisgau Hochschwarzwald, kannst du ein bisschen was zur Größe selbst sagen? Also ihr macht ja nicht nur Altenhilfe, ne? Es gibt ja noch ein paar mehr Anfälle, was ihr macht.
Genau. Wir sind ein Komplexträger. Wir haben ungefähr 850 Hauptamtliche und bis zu 300 ehrenamtliche Mitarbeitende. Und genau, Komplexträger heißt, wir haben noch einen großen Part soziale Dienste. Das teilt sich ziemlich genau in der Mitte haben somit tatsächlich ein ganz großes Angebot für alle hilfesuchenden Menschen im Landkreis, ganz genau.
Ja, und der eine oder andere, der in den letzten Monaten die Medien verfolgt hat, der wird jetzt vielleicht über den Namen Caritas Breisgau Hochschwarzwald so ein bisschen stolpern. Kannst du vielleicht nicht ganz zuordnen? Woran könnten das liegen?
Ja, woran könnte das liegen? Wir haben da für ein Alleinstellungsmerkmal gesorgt, was tatsächlich für mediales Interesse gesorgt hat. Ja, wir sind mit der erste Caritas-Verband, der in die Insolvenz gegangen ist, Ende letzten Jahres, ganz offiziell im Dezember 23, genau.
Ja, das ist, also von den privaten Trägern kennt man es ja durchaus, von einem Caritas-Verband eher weniger. Und bevor wir jetzt so komplett das Thema Digitalisierung, was das auch für Auswirkungen auf das Digitalisierungsgeschehen bei euch haben, mich würde einfach mal brennend interessieren, wie hatten sich das für dich in diesem Verband so angefühlt? Was waren die Folgen dessen?
Ja, also vielleicht nur kurz zur Einleitung. Wir haben als Verband, also die vorherigen Verantwortlichen, haben ein ordentlichen Expansionskurs eingeleitet und wir haben innerhalb von 2 Jahren 4 neue Einrichtungen gebaut, Altenhilfeeinrichtungen und genau, und da wurde natürlich sehr an dem gesellschaftlichen Bedarf orientiert, was eigentlich auch eine total gute Einstellung ist, und wir wollten Pflegeplätze schaffen. Allerdings wurde zum einen das Corona-Virus nicht bedacht und zum anderen aber halt auch der Fachkräftemangel, der zu diesem Zeitpunkt halt schon ordentlich zugeschlagen hat, genau. Und somit kam dann, dass wir viele tolle neue Einrichtungen hatten, auch der Bedarf da war, aber halt eben keine Pflegekräfte hatten, um die Einrichtungen wirklich ins Laufen zu bringen. Ja, und somit kam es dann eben genau, dass wir Insolvenz anmelden mussten. Und das ist in der Tat, also im Hintergrund, das nimmt man ja im Außen gar nicht so wahr, ist das ja ein ganz langer Prozess, der sich so einschleicht. Und wenn man so eine Schnittstellenfunktion hat wie die Abteilungsleitung, dann erahnt man da schon viel und merkt auch, dass da was schief läuft. Und es nimmt aber dann ganz schnell eine Dynamik an, die dann auch nicht mehr zu lenken ist. Und das war ein ganz spannendes Gefühl, dass da im Endeffekt die Fälle davon schwimmen und alle beteiligten Personen ab einem bestimmten Zeitpunkt handlungsunfähig waren.
Und wie ist das dann? Also kommt dann Knall auf Fall quasi die Ansage, okay, ab sofort werden keine Investitionen mehr getätigt, alles zurückfahren, oder wie ist denn das?
Genau, also wir sind in Insolvenz in Eigenverwaltung. Das heißt, wir haben mit einem, also mit einem großen, mit einer großen Kanzlei, Schulz und Braun, die ist auch sehr bekannt, die haben wir dann mit ins Boot geholt, also noch unsere damaligen Vorstände. Und da wurde uns dann quasi ein Insolvenzverwalter zur Seite gestellt. Und über diesen Insolvenzverwalter dürfen wir noch relativ autark handeln, sozusagen, ja. Und in Eigenverwaltung darf man nur gehen, wenn noch Liquidität vorhanden ist, ja. Also wenn man grundsätzlich noch zahlungsfähig ist. Insolvenz bedeutet nicht gleich Zahlungsunfähigkeit. Und das ist quasi die Feinheit bei uns. Und von daher war es schon so, dass sehr schnell Maßnahmen ergriffen wurden, ja. Und das hat wirklich große Auswirkungen auf Finanzbuchhaltung, vor allen Dingen Personalabteilung und natürlich für die ganzen Abläufe. Ja, also es ist ein sehr großer Einschnitt. Es ist unglaublich spannend und das Team wächst ganz schnell durch ganz viele externe Menschen und Experten, die ab dann das Zepter übernehmen.
Gab es da irgendeinen Punkt, der dich in diesem Prozess besonders überrascht hat eigentlich, also wo du so gar nicht gerechnet hast?
Ja, wenn man so einen Laden umkrempelt und wirklich einmal auf den Kopf stellt, es ist wirklich faszinierend. Eigentlich alles, was man angefasst hat, haben sich Abgründe aufgetan an fehlenden Strukturen und fehlenden Prozessen, die natürlich dann schon auch deutlich gemacht haben, warum sowas passieren kann.
Ja. Ja, durchaus, das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, so schlimm wie die Situation an sich ist, vor allem mit dem Hintergrund, dass man ja eigentlich mehr Pflegekapazität schaffen wollte und das einem dann zum Verhängnis wird, wenn man eben nicht genug Leute findet und deswegen die Häuser nicht wirtschaftlich betreiben kann. Also umso schlimmer eigentlich, aber am Ende des Tages ist es ja auch eine neue Chance, würde ich sagen. Also es ist ja wie eine Art Scheideweg und ich meine, man macht ja nicht so eine Restrukturierung im Eigenverfahren, wenn man nicht sagen würde, okay, es geht perspektivisch weiter und das heißt, ihr habt jetzt natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, um Sachen neu anzugehen, Prozesse und Core-Strukturen, hast du ja selber gerade erwähnt, das heißt, es ist ja nicht nur digital, was man da neu angeht, sondern auch strukturell und prozessseitig, was man da sicherlich neu denken muss, aber auch für die Digitalisierung, für eure IT ist es ja mitunter ein neuer Startpunkt, weil, machen wir uns nichts vor, in Zukunft wird kein Träger auch in der Sozialwirtschaft nicht mehr ohne effiziente IT und digitale Prozesse auskommen, oder?
Korrekt, ja. Genau, wie du sagst, also man steht dann an einem Scheideweg und das ist, dann guckt man nochmal ganz genau hin und eben, weil man wirklich gezwungen ist durch Gläubigerausschuss und eben die ganzen Menschen, die ganzen Experten, die dann da mit ins Team kommen, ist man ja gezwungen, wirklich in jede Abteilung tiefgründig reinzugucken. Und da wird klar, und da sind viele Sozialwirtschaftsträger von betroffen, mit einem viel zu großen Overhead einfach auch. Und also ist man unterwegs, ja. Und wir müssen uns natürlich momentan viel mehr für unsere Wirtschaftlichkeit rechtfertigen, wie ein Unternehmen, was nicht in Insolvenz ist, ja. Und genau, und da kommt man dann ganz schnell an den Punkt, wie kann man effizienter werden, ja? Wie kann man Prozesse so umgestalten, dass man Arbeitskräfte entlasten kann, dass man Stellen nicht mehr nachbesetzt, dass man eben effizienter arbeitet? Und dann ist man ganz schnell bei der IT. Ja, und das ist eh die Lösung. Ich bin Verfechter von Digitalisierung sowieso. Aber dann steht man als Unternehmen auch, wenn man eigentlich gerade gar keine finanziellen Ressourcen hat, auf jeden Fall vor der Wahl, investiert man, um dann hinten raus davon zu profitieren, oder geht man den Weg so weiter, ganz genau, ja.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, wir haben es ja auch als Technologieanbieter für die Branche letztes Jahr gemerkt, dass dann in ganz vielen, egal ob gemeinnützig oder eben privatwirtschaftlich, Trägern das Investitionsgeschehen komplett zurückgesteckt wurde. Also nicht nur was sowas wie ein Gear-Table angeht, sondern auch was so Sprachdokumentationssoftware. Also es wurde von einem Tag auf den anderen aufs Eis gelegt. Und du hast ja selber gesagt, das ist natürlich jetzt eine wirtschaftlich prekäre Lage. Gleichzeitig muss man ja eigentlich investieren, um langfristig oder mittelfristig davon profitieren zu können, weil man dann eben Overhead reduzieren kann. Wie ist denn da dein Blick drauf? Also wie kann man diese Schwelle überwinden, dass man eigentlich weiß, eigentlich ist es das Richtige zu tun, jetzt zu investieren in smarte Technologien versus ich kann eigentlich gar nicht oder ich traue mich nicht zu investieren, weil wir so schon mit einem Bein im Abgrund stehen.
Ja, also ich glaube, gerade die Wohlfahrtsverbände, die müssen da mehr mit ihren Dachverbänden auch zusammenarbeiten. Also da müssen sich viel mehr zusammentun und an Großprojekten arbeiten im Endeffekt, um dann auch über Forschung angefangen, über eben Projektarbeit Gelder zu generieren, die dann effizient eingesetzt werden können in die kleineren Verbände, so, ja. Aber wir für uns werden das vor allen Dingen aus Eigenmitteln dann erstmal jetzt finanzieren müssen, ja.
Okay, aber das ist ja auch ein mutiger Schritt. Ich meine, da würde wahrscheinlich nicht jeder Träger so gehen, aber da ist man wieder beim Punkt Scheideweg. Also entweder man macht es jetzt so oder man dümpelt halt weiter vor sich her und alles bleibt beim Alten. Ich würde gerne mal einen Blick in eure Ausgangslage, was das Digitale angeht, werfen. Kannst du da uns einen Einblick geben? Also wie lief es denn bisher? Und danach würde ich mir gerne anschauen, wie soll es in Zukunft sein? Was sind so Verbesserungspunkte, die du siehst?
Ja, als ich in den Verband kam vor circa 3 Jahren, genau, waren da schon einige neue Häuser, viele im Bau. Und ich bin ganz naiv davon ausgegangen, dass die von der Infrastruktur hervorragend aufgestellt sein werden für alle Projekte, die schon in meinem Kopf rumschwirrten. Ja, dann bin ich innerhalb des Verbandes aufgestiegen als Abteilungsleitung und durfte mich dann damit näher auseinandersetzen. Es ist erschreckend, wir haben nicht mal in unseren ganz nagelneuen Häusern eine WLAN-Ausleuchtung, die flächendeckend ist, um irgendwelche Carepads oder sowas zu nutzen.
Aber wurde das einfach nicht bedacht im Bauprozess? Oder also, weil ich hätte gedacht, so wäre auch so mein Eindruck gewesen, alles, was jetzt neu gebaut wird, ich meine, da legt man halt ein paar Kabel mehr in die Wand sozusagen, und um das sicherzustellen.
Ja, sollte man meinen, aber dann, nee, also das sind dann so Bauträger, die ja so ein All-Inclusive-Paket anbieten, und dann wurde das teilweise nicht richtig bedacht. Und dann stellt man fest, dass die Bauweisen irgendwie das halt nicht hergeben, und man, genau, also das ist es wirklich spannend. Also wir mussten auch da jetzt tatsächlich nochmal in die Finanzierung gehen, um Hardware anzuschaffen, um tatsächlich neue Kabel zu legen. Ja, um überhaupt die Infrastruktur herzustellen. Und dann haben wir auch, wie viele andere Verbände ja auch, noch alte Häuser oder ältere Häuser. Da muss man wirklich komplette Telefonanlagen alles nochmal umstellen, von analog auf digital und so weiter. Also es ist wirklich total spannend, überhaupt bei der Infrastruktur anzufangen, ja.
Ja, okay, also Infrastruktur muss ausgebaut werden, höre ich da jetzt also raus. Wie sieht es denn softwareseitig aus? Also habt ihr also so digitale Pflegedokumentation etc.? War das schon im Träger implementiert oder war es noch ein Problemkind?
Ja, also wir hatten tatsächlich unglaublich viel Software schon, als ich gekommen bin, auch sehr gute Software. Für die Pflege kann ich da MediFox nennen. Wir hatten auch wirklich richtig gute Controlling-Tools, kann ich zum Beispiel mal LucaNet nennen und so. Also wirklich sehr gute Software, allerdings angeschafft für sehr viel Geld und nicht implementiert. Welche Überraschung, also angefangen von Mitarbeiter nicht geschult, über das Programm einfach gar nicht ausreichend gefüttert, als dass man Auswertungen daraus ziehen kann. Und was uns jetzt ordentlich auf die Füße fällt, gar keine Schnittstellen zu den anderen Programmen herzustellen.
Ja. Das heißt sozusagen von MediFox zu irgendeinem anderen, zu irgendeiner anderen Software, Dienstplansoftware oder ähnliches. Ja, wobei Dienstplan macht, glaube ich, MediFox selbst, aber macht jeder Träger anders. Das heißt, dieser Informationsaustausch zwischen den Anwendungen, der automatisiert erfolgt, das passierte bisher noch nicht.
Ganz genau. Also wenn die Buchhaltung, die pflegt alle Daten nochmal genauso wie wir in MediFox für die Mitarbeitenden, in nochmal einem eigenen Programm. Und egal, welche Zahlen man generieren will, braucht man eigentlich aus jeder Software, zieht man sich eine Liste, fügt sie manuell in Excel zusammen und guckt, was der realistischste Wert sein könnte. Jetzt mal ganz salopp runtergebrochen. Ja, und das ist schon faszinierend.
Ja, vor allem sind wir da ja wieder beim Thema Overhead gerade in der Verwaltung. Ja. Ne? Also ich meine, da braucht man ja mindestens bei einem Träger eurer Größe wahrscheinlich noch 2 Personen extra in der Verwaltung, nur um manuell Daten zu übernehmen, die eigentlich schon vorliegen. Ne? Das muss man sich ja mal vorstellen.
Ganz genau, ja. Und was man aber feststellt, es ist halt in Deutschland, es gibt auch da keine flächendeckende Handhabe mit den Programmen. Also nicht jeder MediFox-User braucht diese Schnittstelle. Und es ist tatsächlich so, dass die Softwareanbieter dann auch tatsächlich noch sehr individuell Schnittstellen erst schaffen, wenn man das als Kunde anfragt. Also ich gehe da immer, wenn ich anfrage, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass die das möchten doch mehrere haben, aber erstmal gibt es das noch nicht, ne? Also das ist doch sehr individuell noch.
Ich glaube, viele Träger sind da aktuell schon dran, ich sag mal, solche Plattformen zu entwerfen. Also dass man sagt, okay, es gibt nicht mehr diese individuellen Schnittstellen von MediFox zu Software A, B, C. Und ich meine, die Softwarelandschaft sieht ja wiederum in jedem Träger auch nicht unbedingt einheitlich aus. Also der eine nutzt für Controlling das, für Buchhaltung das und der andere nutzt wieder was ganz anderes. Ich glaube, in Zukunft wird es viel sinnvoller sein, wenn einfach die grundlegenden Softwareanbieter, also wie ein MediFox, eben standardisierte Schnittstellen schaffen, an die sich dann alle anderen Tools wiederum andocken können und dass dann nicht immer wie jedes Mal so eine 1-zu-1-Abstimmung stattfinden muss. Also es gibt ja schon ein paar, die das so machen. Ich glaube, bei MediFox, ich hatte ja auch hier im Podcast, bei denen ist das eben auch in Planung, soll irgendwann released werden, dass das eben kommt. Aber das wird, glaube ich, sehr viel manuelle Arbeit ablösen können. Und es ist für mich auch alternativlos, weil wenn wir uns mal andere Software anschauen, also andere Branchen, das ist absoluter Standard, dass es so um bestimmte Software ganze Ökosysteme gibt, mit denen, wo man sich andocken kann, wo man dann Aufgaben, die vorher Stunden im Monat verschlungen haben, automatisieren kann, ne?
Ja, ganz genau. Ja, und genau, und da sind wir jetzt quasi dran. Also eben, wir sind mit allen möglichen Anbietern eben jetzt am Schauen. Durch das, dass wir ein Komplexträger sind, ist es natürlich auch eine Herausforderung. Unser Ziel ist eigentlich auch, irgendwie eine Software zu finden, die auch sogar noch die sozialen Dienste komplett mit abdeckt und alle unsere Schnittstellen. Und ja, und genau, also das ist quasi das große Zukunftsprojekt. Und aber das gehört begleitet. Das ist die Herausforderung, dass solche Projekte einfach auch Manpower brauchen und eine gute fachliche Begleitung brauchen.
Ja, du hattest ja angesprochen, dass zum Beispiel MediFox oder auch andere Software angeschafft wurde, aber nie richtig implementiert wurde. Würdest du sagen, das Problem war, dass es da einfach keinen Kümmerer gab, der sich wirklich drum gekümmert hat, dass das eben ausgerollt wird in dem Träger?
Ja, ganz genau. Also so eine Implementierung von so einer großen, also von so einer Software, die so viel leisten kann und eben so man so ausbauen kann, braucht meiner Meinung nach über mehrere Monate eben einen Kümmerer oder jemand, der auch tatsächlich aus dem Operativen kommt und der idealerweise versteht, wie die Pflege arbeitet oder die sozialen Dienste und dann aber auch, ich sag mal, Qualitätsverständnis hat mit IT-Wissen. Und davon träume ich, oder das ist auch meine Zukunftsvision für unseren Verband, dass wir für so ein großes Projekt eine Stelle implementieren können, also eine Qualitätsmanagementstelle mit Fokus IT und derjenige alle Strippen zusammenführt und dann auch Ansprechpartner ist für alle Softwarebetreiber, um eben saubere Schnittstellen zu schaffen und dann auch Auswertungen da fahren zu können und Ansprechpartner für alle im Verband ist. Also meiner Meinung nach kommen wir in Zukunft nicht mehr um eine Stabsstelle Qualitätsmanagement mit IT-Fokus drumherum in Verbänden solcher Größe.
Oh ja, das glaube ich dir gerne. Hattet ihr denn bisher schon eine eigene IT-Abteilung oder ähnliches oder war das eher ausgelagert an externe Dienstleister?
Also man kann sagen, ja, in Caritas-Verbände sind ja häufig unter den Dachverbänden dann auch an die IT angedockt. Also von daher, wir werden von unserem Dachverband mit quasi als Dienstleistung von der IT versorgt, genau.
Aber es gab jetzt keinen bei euch wirklich im Träger, der dafür den Hut auf hatte, dann eben alle, wie du schon gesagt hast, alle Strippen zusammenzuziehen.
Nee, also es hat sich tatsächlich ein, zwei aus der Altenhilfe gefunden, Leitungen, die sich dem dann angenommen haben und es so gut wie möglich gemacht haben, ja. Aber wir haben jetzt tatsächlich erst geschafft, indem wir Multiplikatoren ausgebildet haben und tatsächlich ein breites Netz geschaffen haben in allen Berufsgruppen, wo sich jemand dafür verantwortlich fühlt, dann auch wieder in Schulungen zu gehen und eben das Programm dann zu füttern, da eine Qualität reinzubringen. Aber über 3 Jahre hat es jetzt gedauert, bis wir die Software einigermaßen so nutzen von dem, was es hergibt. Ja.
Multiplikatoren hast du gerade angesprochen. Kannst du das vielleicht noch näher beschreiben? Wie, also was machen die jetzt genau und wie habt ihr die an den Start gebracht?
Ja, also ich habe quasi von jeder Qualifikationsebene aus meinem Team, also aus meinem Leitungsteam 2 bis 3 benannt, also Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung und dann Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte und eben Betreuungskräfte, also die Hauptberufsgruppen in unserem in der Altenhilfe. Und habe da Verantwortliche benannt, die nochmal sondergeschult wurden von Medifox, nämlich eben zu Multiplikatoren. Die haben in ihrem Bereich tieferes Wissen und bieten regelmäßig Mitarbeitenden, die dann neu in den Verband kommen, Schulungen an, um die dann wirklich früh im Rahmen sozusagen des Onboardings in der Einrichtung dann auch versuchen, zeitnah zu schulen, um dann auch wirklich als guten User dann auszubilden, weil IT ist meistens ein Anwenderproblem und selten die Software.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich merke das ja hier bei uns mit 20 Leuten schon. Also ich kriege da jedes Mal graue Haare, wenn ich sehe, wenn unsere Produktberatung zum Beispiel die Daten in unserem CRM, also Customer Relationship Management Tool, nicht pflegt und sowas. Also ich bin da immer der kleine Monk, der anklopft und sagt, Leute, aber habt ihr dann gedacht, das so zu machen und so? Das geht denen wahrscheinlich schon richtig auf Keks, aber das muss halt so sein, weil wenn du da Mist eingibst, kommt am Ende bei Auswertung auch Mist raus. Dann kannst du halt wieder, dann bist du wieder blind. Dann siehst du nicht, wo in dem Prozess die Fehler sind, wenn du halt nur schlechte Daten hast. Und von daher, ich kann nachvollziehen, dass ihr da jetzt eben großen Wert drauf legt. Und klar, den einen oder anderen, der wird das bestimmt nerven, dass man da so beharrlich ist und sagt, hier, nee, jetzt mach das bitte nochmal ordentlich. Aber auch da, ich meine, auch da, das schleift sich ja irgendwann an. Ich glaube, das sind wahrscheinlich einfach Sachen, die man über die Jahre einmassieren muss in die Leute, dass die das dann eben so befolgen. Wenn du jetzt guckst zum weiteren Ablauf in den nächsten Jahren, wie würdest du denn jetzt das von der Priorisierung her angehen? Würdest du sagen, okay, die höchste Prio hat jetzt erstmal Punkt 1 Infrastruktur in den Einrichtungen ausbauen, Punkt 2 diese Stelle Qualitätsmanagement plus IT-Know-how zu besetzen oder was ist so der Ablaufplan jetzt für die nächste Zeit?
Ja, also das ist natürlich bei uns jetzt eine Sondersituation. Durch das Insolvenzverfahren sind wir da natürlich einfach nochmal ein bisschen vom zeitlichen Rahmen eingeengt, aber es ist trotzdem so, dass wir die Infrastruktur parallel jetzt gerade ausbauen. Also die neuen, die alten Häuser werden aufgerüstet, die neuen noch, ich sag mal, den Flickenteppich im WLAN ergänzt und dann sind wir da auf einem guten Stand. Das läuft schon parallel und so Softwareentscheidungen sind ja auch ein größerer Prozess. Da sind wir gerade ganz viel in Gesprächen und müssen wir wirklich gucken, wie wir uns da aufstellen. Und von daher würde ich sagen, ich bin da ganz optimistisch, dass wir Anfang nächsten Jahres sehr gute Schnittstellen geschaffen haben zu all unseren Fachabteilungen und mit welcher Software auch immer. Und dann bin ich auch dafür, wenn wir klar sind mit dem Overhead und wirklich klar ist und man berechnen kann, wie viel Ressourcen man einspart durch gute IT, dass man dann auch gut argumentieren kann, so eine Stelle zu besetzen. Ja, also ich möchte da schon, Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess, der endet nie. Aber ich würde sagen, in den nächsten 1,5 Jahren ist das Thema so gut aufgestellt, dass unser Verband dann auch zukunftsfähig ist. Weil da glaube ich ganz fest dran, dass nur digitalisierte Verbände zukunftsfähig sein werden.
Ja, in dem Kontext, also ich bekomme es ja auch, wie gesagt, durch den Podcast und Co. immer mit, dass viele Pflegesoftwareanbieter, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, eben so noch nicht so standardisierte Schnittstellen haben. Würdest du sagen, das wird in den nächsten 3 Jahren zu einem absoluten Ausschlusskriterium für eine Software, wenn die eben keine Schnittstellen anbietet?
Ja, eindeutig. Okay. Also ich glaube, dass sich da auch viel mehr noch zusammentun wird. Also es wird weniger Softwareanbieter und dafür viel mehr große geben und die viel mehr in Kooperationen und so gehen werden. Und somit wird es dann sich von alleine auf dem Markt regulieren. da bin ich ganz fest von überzeugt, ja.
Ja, das denke ich auch. Jetzt hat man mit dir natürlich eine Stelle besetzt, wo man weiß, okay, das ist jemand, der denkt nach vorne. Okay, du hast ja selber gesagt, es ist jetzt wichtig, dass in Digitalisierung, dass in neue Prozesse, in neue Software und Co. investiert wird. Meistens krankt es ja auch gar nicht daran, dass in den Trägern so also eben auf deiner Ebene diese Leute sitzen, die auch was voranbringen wollen. Meistens krankt es ja daran, dass eine Stufe weiter oben von Menschen, die eben noch ein bisschen weiter davon weg sind, dieses Verständnis noch nicht so richtig da sind. Also dann in der Geschäftsführung, man dann einfach nur auf die Zahlen guckt und sagt, ah ja, das kostet uns ja heute so und so viel 100.000 Euro. Nee, da sehe ich den Mehrwert jetzt nicht, das zu machen. Hast du das Gefühl, das wird bei euch aber mitgetragen, das Thema?
Ja, also wir sind ja in unserem Verband und das ist auch das Positive von dieser Insolvenz, jetzt aktuell interimistisch besetzt durch einen schon älteren Vorstand, der sehr, sehr viel Berufserfahrung hat, aber schon immer offen war für Digitalisierung. Also der trägt das von der Idee und von dem Prozess her total mit. Aber ich merke auch ein Umdenken tatsächlich im Dachverband. Also auch da gibt's, da stößt man wirklich auf offene Ohren, da kommt man ins Gespräch. Auch da werden tatsächlich schon Projekte geschaffen, von denen man wirklich, an denen man teilhaben kann dann als kleiner oder als Verband in diesem Dachverband. Und von daher, das Umdenken ist da und da passiert ganz viel. Also von daher, ich glaube ganz fest daran, dass ich da mit meinem Optimismus auch weiterkomme. Ich glaube, es braucht aktuell einfach noch Menschen, die das in die Hand nehmen, weil viele auch Respekt davor haben, weil das noch so unbekannt ist, auch irgendwie in bestimmten Altersgruppen, ja.
Ja, ich meine, am Ende des Tages möchte man natürlich auch nichts falsch machen. Wenn man eh schon in einer prekären Situation ist und dann führt man irgendeine neue Software für viel Geld an und auf einmal schlägt das schief und naja, dann möchte man sich ja auch nicht zu sehr rauswagen und dann vielleicht irgendeinen Fehler zu machen. Das heißt, das kann ich natürlich auch verstehen. Und für euren Dachverband ist es ja eigentlich jetzt auch ein Referenzfall, den ihr da aufmacht, ne? Also das ist ja jetzt, was wir selber gesagt, einer der ersten Jahre, dass wir, wenn die Insolvenz anmelden mussten, das kannte ja der Dachverband entsprechend jetzt auch noch nicht so in der Fülle. Das heißt, die werden sich sicherlich da auch das eine oder andere abschauen, wie das dort dann eben gelingt, wieder rauszukommen aus dem Thema.
Ja, klar, das ist spannend. Aber in dem Fall geht man den Weg zusammen das erste Mal sozusagen und von daher mit ganz vielen Gesprächen und aber auch mit viel Offenheit und Verständnis. Also genau.
Wenn du da mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaust und die Glaskugel auspackst, also schaust du dir generell schon an, was technologisch gerade auch über die Infrastruktur, über Schnittstellen und die Basispflegesoftware passiert? Also guckt ihr euch zum Beispiel auch schon Lösungen wie eine sprachbasierte Pflegedokumentation an oder andere Themen?
Ja, also im Rahmen von diesen Schnittstellenlösungen gucke ich mir klar, Voice habe ich auf dem Schirm und diese KI-Lösungen für die Dienstplanung und lauter so Sachen, also das habe ich alles im Fokus und ist schon die Überlegung, da muss man natürlich ganz genau gucken, wie das ist, welches Budget dann da bereitsteht. Aber auch da ist es, glaube ich, ganz klar der Fall, auch mit der neuen Personalbemessung und was alles noch kommen wird für die Altenhilfe, dass man davon profitieren kann und auch tatsächlich spürbar, also in VK gedacht, in Vollzeitkräften gedacht, Ressourcen einsparen kann durch so Dokumentationssysteme, ja.
Naja, es gibt da vor allem auch ganz viele tief hängende Früchte, würde ich sagen, aber vielen Trägern ist das gar nicht so bewusst, dass es auch für bestimmte Probleme heute schon Lösungen gibt, die eigentlich schnell und kostengünstig, wenn nicht sogar kostenneutral eingeführt werden können. Also ich denke da zum Beispiel immer gerne an Bringdiesel, die sind jetzt mit uns gut befreundet, ich weiß nicht, ob die das was sagt, aber im Prinzip, die haben das Thema Besorgungen von alltäglichen Gegenständen für Bewohner digitalisiert, also dass dann eben nicht mehr der soziale Dienst während seiner Arbeitszeit zum Rossmann oder zum Rewe oder ähnliches rennen muss und dann eine Schokolade mitbringt oder eine Zeitschrift oder Shampoo, wenn dann zum Beispiel keine Angehörigen in der Nähe wohnen, ne? Sondern da kannst du dann halt über eine digitale Plattform das bestellen. Es geht vom Bewohnerbudget ab und die finanzieren sich halt nicht über irgendeine Softwarepauschale, sondern eben über eine Handelsmarge bei den Sachen, die dann der Bewohner einkauft. Und ich dachte eigentlich immer, das ist so für mich so ein absoluter, auf Neudeutsch, No-Brainer, wo ich sage, okay, das kostet mich eigentlich als Träger nichts, ich muss ein bisschen meine Prozesse umstellen, aber mein sozialer Dienst wiederum hat auf einmal wesentlich mehr Zeit und ich habe nicht mehr diese ganze Abrechnungsproblematik, dass ich noch für jeden Bewohner einzeln die Kassenzettel mitnehmen und digitalisieren muss. Ne? Und ich glaube, davon gibt es noch viele andere Lösungen, ob das jetzt E-Learning ist oder ähnliches, die auch abseits der großen Pflegeprozesse und Verwaltungsprozesse für Einsparungen sorgen können. Und ja, ich glaube, es lohnt sich immer da auch mal auf die jeweiligen Messen zu schauen, was es da gerade so an neuen Lösungen gibt. Ne?
Absolut. Also und gerade eben mit den mit der wachsenden älteren Gesellschaft wird es auch die Lösung sein. Hausnotruf und da kann man so viel weiterdenken. Das sind alles eigentlich veraltete Systeme, die man richtig gut aufpeppen könnten mit einem Mehrwert. Ja.
Tja, Mareike, ich wäre mit meinen Fragen jetzt schon durch. Also vielen Dank für den offenen Einblick in das Geschehen rund um so eine Insolvenz und wie man dann eben auch neue Wege wiederum gehen kann. Ist nicht selbstverständlich, dass da jemand so offen drüber spricht, deswegen freue ich mich da umso mehr drüber. Und ja, ich wünsche euch auf dem ganzen Weg, was ihr jetzt vorhabt, viel Erfolg und alles Gute. Und vielleicht spricht man sich ja mal in 1-2 Jahren erneut und guckt mal, was so passiert ist.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und sehr gerne.
Na dann, mach's gut. Tschüssi.
Tschüss.